Wozu lebe ich eigentlich? So heißt heute Morgen unser Thema. Wozu lebe ich eigentlich? Und dann als Untertitel, wer den Anschluss verpasst, hat umsonst gelebt. Ich freue mich sehr, dass ich im Rahmen dieser Großevangelisation auch heute Morgen euer Gast sein darf. Ich weiß nicht, wie viele tausend Besucher wir heute Morgen hier in der großen Seitenstickerhalle haben. Ich freue mich, dass wir so viele sind. Aber, ihr Lieben, das Größte ist nicht, das Schönste ist nicht, dass wir so viele sind. Das Schönste ist, dass Jesus jeden Einzelnen sieht. Und dass ihm jeder Einzelne wichtig ist. Egal, wer du bist, alt oder jung, reich oder arm, gesund oder krank, Deutscher oder Ausländer. Gott liebt alle mit der genau gleichen Liebe. Gott hat keine Günstlinge, Gott hat keine Lieblinge. Er liebt uns alle mit der genau gleichen Liebe. Heute Morgen haben wir ein sehr ernstes Thema, ein Stück Fortsetzung von gestern Abend. Wenn jemand gestern Abend nicht hier sein konnte, dann möchte ich dir fast ans Herz legen, besorg dir doch die CD von gestern Abend. Was ich heute Morgen bringe, das ist eigentlich die Fortsetzung von dem gestrigen Thema. Ich möchte jetzt einen Bibeltext lesen aus Psalm 90. Der Text kommt den allermeisten von euch sicher sehr, sehr bekannt vor, weil er sehr oft bei Beerdigungen gelesen wird. Da steht: Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost und am Morgen blüht und sprost, des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannten oder verborgenen Sünden ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben währet 70 Jahre. Und wenn's hochkommt, sind's 80 Jahre. Einige werden sogar noch etwas älter. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. In Vers 12 steht: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich war nicht immer Christ. Mit 20 Jahren kam die große Wende, damals als Gott mir in seiner Liebe begegnete und ich Jesus finden durfte. Vorher bin ich rastlos gewesen und habe das Glück gesucht, an vielen, vielen Quellen getrunken und immer gedacht, irgendwann kommt dann das ganz Große. Es gab so eine Phase, da bin ich sehr viel ins Kino gegangen. Manchmal habe ich am Sonntag sogar 2 Filme gesehen. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, heute ist das wohl nicht mehr so, aber damals war das fast bei jedem Film so. Wenn es dann zum Abschluss kam, dann verschwand das Bild und plötzlich standen nur noch ein paar Buchstaben auf der Leinwand. Ende. E-N-D-E. Ich glaube, das war damals bei jedem Film so. Ende. Ich habe lange Filme gesehen, kurze Filme gesehen. Am Ende immer diese 4 Buchstaben. Ende. Es gab interessante Filme, langweilige Filme. Am Ende immer diese 4 Buchstaben. Ende. Und später musste ich mal wieder so zurückdenken und habe ich gedacht, das war interessant. So ist das eigentlich auch mit unserem Leben. Unser Leben läuft auch so ab wie eine Filmrolle und irgendwann heißt es dann Ende. Manch einer hat ein langes Leben, manch einer hat ein kurzes Leben, manch einer ein sehr interessantes, der andere ein sehr mühsames. Aber jedes Leben kommt einmal zu Ende. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Filmrolle und einer Lebensrolle. Eine Filmrolle kann man zurückspulen und dann kann man sie ein zweites Mal durchlaufen lassen. Und wenn man will, noch öfter. Ihr Lieben, das geht mit unserer Lebensrolle nicht. Die läuft nur einmal durch und dann kommt das Ende und dann kann ich nichts mehr nachholen, nichts mehr wiederholen. Wir haben die Möglichkeit, einmal hier zu leben und wir können etwas machen aus unserem Leben zur Ehre Gottes. Wir können unser Leben auch nutzlos verbringen und in der Ewigkeit zurückblicken und uns dann fragen, was habe ich nur gemacht? Wozu habe ich eigentlich gelebt? Was habe ich nur aus meinem Leben gemacht? Vor ein paar Wochen war ich am Abend noch mit meinem Auto in der Werkstatt, war nur eine Kleinigkeit. Und dann fuhr ich nach Hause. Meine Frau hatte an dem Nachmittag meinen Koffer gepackt. Ich hatte mich an dem Tag auf die Reise vorbereitet, musste noch einiges am Abend erledigen. Eigentlich war ich ziemlich in Zeitdruck. Und dann kam ich am Abend von der Autowerkstatt und dann zwei Dörfer vor unserem Dorf, da wo ich wohne, in einer langgestreckten Linkskurve kam mir ein Mähdrescher entgegen, so ein Riesenfahrzeug. Und ich habe nicht gesehen, dass hinter dem Mähdrescher, wahrscheinlich ein ganzes Stück hinter dem Mähdrescher, ein Auto kam. Das war ja verdeckt, weil da diese Linkskurve war. Und ich fuhr nicht so sehr schnell, aber na, schnell genug. Und dann setzte der Autofahrer, der von vorne kam, zum Überholen an, genau in der Kurve. Plötzlich kam der raus und wir waren ja schon fast zusammen. Ich habe das Steuer rumgerissen und von der Straße runter. Zum Glück stand da kein Baum. Ich glaube, da konnte man fast keine Hand zwischenhalten. Das ging so schnell und er war vorbei. Also das war ein Erlebnis. Am anderen Morgen wollte ich zum Dienst starten, zu einem wichtigen Dienst. Das habe ich ja dann auch gemacht. Aber ich bin dann weitergefahren, am ganzen Leibe gezittert. Wie schnell kann ein Leben zu Ende sein? Ihr Lieben, es ging um Bruchteile einer Sekunde. Plötzlich steht das Auto vor mir. Wir waren ja schon fast zusammen. Warum erzähle ich das? Manche von euch haben vielleicht schon etwas Ähnliches erlebt. Plötzlich heißt es Ende. Und ich habe gedacht, wenn wir da frontal zusammengeknallt wären, dann wäre in beiden Autos nur noch Matsch. Und dann würde die Polizei zu meiner Frau kommen und erzählen, wir haben eine schwere Aufgabe, müssen Ihnen eine Nachricht überbringen. Ihr Mann ist tot. Und dann hätte sie ja, bald wäre sie sicher am Telefon und hätte es ihren Eltern gesagt, Wilhelm ist tödlich verunglückt. Sie hätte es meinen Kindern gesagt, den Geschwistern. Ruckzuck wäre das weitergegangen. Einer hätte es dem anderen gesagt, ich bin sehr bekannt. Ich denke, viele hätten es weitergesagt. Hast du schon gehört? Wilhelm Pals ist tot. Warum sage ich das? Ich will damit einfach nur zeigen, wie schnell das gehen kann. Ich hatte ganz wichtige Pläne. Darauf hatte ich mich vorbereitet, dafür hatten wir gebetet. Die Gemeinde hat sich vorbereitet, die Chöre haben geübt. Wie schnell kann ein Leben zu Ende sein? Nichts ist so ungewiss wie unser Leben und nichts ist so gewiss wie der Tod. Die Bibel sagt, du musst sterben. Bestelle dein Haus, sei bereit, denn du musst sterben. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, oh, das weiß doch jeder, dass wir sterben müssen. Aber wer denkt daran, wer ist bereit? Wer ist wirklich bereit? Martin Luther hat gesagt, bereit sein zum Sterben, das ist die größte Kunst des Lebens. Lieber Zuhörer, du kannst sterben wie ein Tier. Nein, du kannst leben wie ein Tier, wollte ich sagen. Aber du kannst nicht sterben wie ein Tier. Wenn das Tier gestorben und von den Würmern gefressen ist, dann hat es aufgehört, als Lebewesen zu existieren und es kommt nie wieder. Aber wenn du deine irdische Hülle abgelegt hast, dann fängt es erst an. Die Zeit ist nur ein Sprungbrett. Gott hat uns für die Ewigkeit gemacht. Bei unserer Hochzeit hat der Pastor uns viele gute Ratschläge gegeben und wir haben gespannt hingehört. Und mit einem Mal macht er so eine komische Pause, wirklich komisch, als hätte er den Faden verloren, guckt uns eindringlich an und sagt: Hört, ihr beiden. Gott hat euch beide geschaffen, aber nicht nur für eine irdische Pilgerschaft, sondern zu einer ewigen Existenz. Auch darüber denkt heute nach. Und dann ging die Predigt weiter. Erst später, als wir diesen Satz dann noch einmal vom Tonband hörten, da ist uns das so richtig zu Herzen gegangen. Gott hat euch beide geschaffen, aber nicht nur zu einer irdischen Pilgerschaft, sondern zu einer ewigen Existenz. Ich glaube, David hat viel darüber nachgedacht. Im Psalm 39, Vers 5 betet er: O Herr, hilf mir, dass ich immer wieder an mein Ende denke, damit mein Leben ein Ziel hat. Und Mose betet hier, das haben wir ja gerade gelesen: Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Mose war ja einer der erfolgreichsten Menschen, die es je gegeben hat. Ein von Gott gesegneter Mann. Und dieser Mose betet: Herr, erinnere mich immer wieder ans Sterben. Mose wusste, ich werde nicht immer hier der große Führer Israels sein. Ich werde nicht immer der glückliche Ehemann sein. Ich werde nicht immer der erfolgreiche Führer sein. Irgendwann schlägt mein Herz das letzte Mal. Und dann möchte ich bereit sein. Herr, erinnere mich immer wieder daran, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. In seinen Augen ist der ein kluger Mensch, der über das Sterben nachdenkt und sich darauf vorbereitet. Der Apostel Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 18: Lasst euch von niemand das Ziel verrücken. Pastor Kimmler sagte einmal: Das Ziel ist alles, der Weg ist nichts. Und wer nicht über das Ziel nachdenkt und sich nicht darauf vorbereitet, ist in den Augen Mose ein törichter Mensch. Herr, mach mich klug. Ich will über das Sterben, über das Ziel nachdenken. Ich möchte jetzt einmal fragen, lieber Zuhörer, ich möchte auch die ganz Jungen fragen: Sag, was hast du für Ziele? Ohne Ziele kann man fast nicht leben. Jeder Mensch hat irgendwelche Ziele. Aber sag mal, was hast du für Ziele? Frag mal einen 16-Jährigen, was hast du für ein Ziel? Wenn es ein kluger Bursche ist, dann sagt er vielleicht: Ich möchte gerne einen guten Schulabschluss haben. Ich habe eine Lehre begonnen, eine Ausbildung. Oder vielleicht sagt er: Ich bin am Gymnasium. Das Abitur steht dann bald mal an. Ich möchte, dass das gut wird. Das ist jetzt erst einmal sein Ziel. Nach einiger Zeit triffst du ihn wieder und fragst: Was hast du für Ziele? Vielleicht sagt er: Ich möchte Architekt werden. Das ist mein Ziel. Nach einiger Zeit triffst du ihn wieder. Was hast du für Ziele? Vielleicht sagt er: Ich arbeite jetzt schon einige Zeit als Architekt. Macht mir große Freude. Also ich würde mich gern einmal selbstständig machen. Ich denke viel darüber nach. Das ist mein Ziel. Du triffst ihn wieder, inzwischen ist er verlobt und er sagt: Wir wollen demnächst heiraten. Das ist im Moment das Wichtigste. Das ist unser Ziel. Und dann geht das weiter, weiter. Ihr Lieben, und das ist alles schön, wenn ein Mensch Ziele hat, sie ansteuert und sie unbedingt erreichen möchte. Aber die allermeisten Menschen denken da nicht darüber nach, dass das eigentlich gar keine Ziele sind im Vollsinn des Wortes, sondern dass das nur Stationen sind. Das sind alles nur Stationen. So wie ein Zug in den Bahnhof einfährt und dann einen Augenblick hält und sich dann wieder in Bewegung setzt. So erreichst du ein Ziel, freust dich vielleicht darüber und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Was sind doch das für, bitte verzeiht mir, ich möchte keinen beleidigen, aber was sind das doch eigentlich für törichte Menschen, die nie darüber nachdenken, wo die Reise nun eigentlich hingeht? Das Ziel ist alles, sagt Pastor Kemner. Der Weg ist eigentlich nichts. In Hebräer Kapitel 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Wie oft, wenn ich so eine Todesanzeige lese bei uns in der Zeitung, wir wohnen auf einem Dorf, umgeben von Dörfern, viele Leute da in der Gegend kenne ich von früher, manche Namen sind bekannt und dann lese ich wieder so eine Todesanzeige und wie manches Mal sitze ich dann erstmal einen Augenblick und denke nach, wann sind wir uns das letzte Mal begegnet? In meinem Alter, vielleicht etwas jünger. Jetzt ist er in der Ewigkeit. Da habe ich mit einem Bauern ein Gespräch auf der Straße am Abend. Der Bauer etwas älter als ich, ein richtig ernstes Gespräch. Plötzlich kommen wir auf Ewigkeit zu sprechen. Der lacht darüber, er spottet darüber. In seinen Augen bin ich so naiv, so etwas zu glauben. Das Leben ist so wichtig. Das ist so wichtig hier, dass ich meine Zeit vergeude mit solchen Sachen und dann noch andere Leute unterhalte und sie da stundenlang festhalte, um über Himmel und Hölle nachzudenken. Das ist in seinen Augen so sinnlos, so nutzlos. 2 Tage später habe ich die Zeitung vor mir und lese seinen Namen. Plötzlich und unerwartet verstarb unser lieber Vater, Onkel, Schwager und so weiter in tiefer Trauer. Die Beerdigung ist dann und dann. Also mir ist fast die Zeitung weggefallen. Was steht da? Mit dem habe ich gerade noch auf der Straße gestanden und wir haben diskutiert. Und ich habe gedacht, wenn der das geahnt hätte, wahrscheinlich hätte er an dem Abend irgendwie anders reagiert. Wenn er das geahnt hätte, dass er nur noch so wenige Stunden haben sollte. Ihr Lieben, warum sind wir so, dass wir das Allerwichtigste, dass das ganz bestimmt kommt, einfach verdrehen? Wir bereiten uns auf alle möglichen Sachen vor, sogar auf Sachen, die vielleicht gar nicht kommen. Aber die Sache, die ganz bestimmt kommt, sie steht an und vielleicht schon morgen, darauf bereiten sich viele Menschen überhaupt nicht vor. Lieber Zuhörer, du bist unterwegs. Merkst du das eigentlich gar nicht? Wie oft musstest du schon Abschied nehmen? Vielleicht vom Allerliebsten. Und du hast vielleicht da gestanden, hast gefragt, warum? Warum musste der so früh sterben? Warum? Ein Dichter fragt, warum es so viel Leiden, so kurzes Glück nur gibt. Warum denn immer scheiden, wo wir so sehr geliebt? So manches Aug gebrochen, so mancher Mund nun stumm, der gerade noch hold gesprochen. O armes Herz, warum? Und dann fährt er fort und sagt, dass nicht vergessen werde, was man so gern vergisst, dass diese arme Erde nicht unsere Heimat ist. Jeder Sterbefall sollte uns wachrütteln. Mensch, wenn ich das wäre, wenn ich jetzt in diesem Sarg läge, Bin ich bereit, Gott zu begegnen? Ihr Lieben, da innen drin ist eigentlich eine Sehnsucht nach ewigen Werten. Aber von den allermeisten Menschen wird das immer, immer verdrängt. Da ist ein Junge, ein Einzelkind. Einzelkinder sind eigentlich zu bedauern. Aber manche Eltern hätten gern mehr Kinder und es kommt einfach keins und dann ist das eben so. Und die Eltern sind in Gefahr, das Einzelkind total zu verwöhnen. Die meisten Einzelkinder sind verwöhnte Kinder, die meisten sind auch schwierige Kinder. Und da ist so ein Einzelkind, der Vater verdient viel Geld, ist viel auf Reisen und jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, dann bringt er wieder teure Geschenke mit. Dem Jungen wird jeder Wunsch erfüllt. Der braucht nur etwas sagen, Papa, ich hätte gern das, das kriegt er. Papa kommt wieder zurück von einer Reise, hat wieder ein teures Geschenk mitgebracht. Das ist schön verpackt. Der Junge sieht das, ah ja, aber er packt es nicht aus. Da vergeht einige Zeit und Papa fragt, sag mal, willst du nicht mal gucken, was ich dir mitgebracht habe? Und ich kann mir schon denken, das war eine teure Sache da drin. Kann mir schon denken. Und der Vater ist ein bisschen enttäuscht, aber du solltest doch mal nachgucken. Und dann fragt der Junge, jetzt hört man diese Frage, dann fragt der Junge, Papa, gibt es eigentlich nichts, das immer schön bleibt? Komische Frage. Aber was da drin liegt? Papa, gibt es eigentlich nichts, das immer schön bleibt? Der hatte so viele Spielsachen, der wusste gar nicht mehr, womit er spielen sollte. Und macht immer wieder dieselbe Erfahrung. Das geht ein paar Tage oder ein paar Wochen und dann ist das nicht mehr interessant. Und dann kommen wieder neue Träume. Papa, das hätte ich gern, das hätte ich gern. Papa, gibt es eigentlich nichts, das immer spannend, immer schön bleibt? Ihr Lieben, da innen drin ist eine Sehnsucht nach mehr. Eigentlich, so kann man sagen, da innen drin ist eine Sehnsucht nach ewigen Werten. Ein Philosoph hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Die Lust will Ewigkeit, tiefe, tiefe Ewigkeit. Wir haben etwas erreicht. Nach ein paar Tagen ist das nicht mehr interessant. Wir haben uns gefreut. Nach ein paar Tagen war die Freude zu Ende. Der Philosoph sagt Kant, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, der Philosoph Kant sagt, alles ist nicht alles. Da innen drin ist eine Sehnsucht nach mehr, eine Sehnsucht nach ewigen Werten. Ob uns das bewusst ist oder nicht, alles andere lässt unbefriedigt. In einem Lied heißt es, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Und dann kommt er auf den Punkt und sagt, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ihr Lieben, das ist unser Dilemma, das ist das Problem. Sie kommen belastet mit Sünden und darum unbefriedigt zurück. Wie viele Menschen sind kaputt und manche sind noch nicht mal 20 Jahre alt und sie sind schon kaputt. Woran sind sie gescheitert? Eben an der Sünde. Da heiratet ein junges Paar. Ich kannte sie nicht. Ich habe nur vorher gesehen, da direkt an der Hauptstraße wird ein wunderschönes Haus gebaut und schließlich wird es fertig. Mit einem schönen Vorgarten, interessanten Pflanzen, Garage, eine schöne Auffahrt. Und dann zieht dieses junge Paar da ein. Ich habe mich mal erkundigt, wer wohnt da eigentlich? Man konnte es mir nicht so genau sagen, aber die hatten gerade geheiratet, so viel wusste ich. Und die wohnen jetzt da. Und ich bin sehr oft daran vorbeigefahren und habe dann so bei mir gedacht, in dem Alter hat man normalerweise noch nicht so viel Geld, dass man sich so ein Haus leisten kann. Wahrscheinlich hat der eine Menge geerbt oder sie oder beide. Und jetzt können sie so in die Ehe starten. Und dann vergingen ein paar Monate. Da waren die Gardinen weg. Komisch. Ich habe da nicht gleich nachgefragt. Aber ich kam wieder mal da vorbei. Vielleicht ein paar Wochen später habe ich gedacht, komisch hier. Das sieht ja inzwischen schon fast etwas verwahrlost aus. Da wohnt keiner mehr. Und dann habe ich mich mal erkundigt, was ist eigentlich da? Da war doch dieses junge Paar eingezogen. Oh ja, inzwischen war Schützenfest. Und dann hatte sich ein anderer an diese hübsche Frau rangemacht. Und dann ging die Ehe kaputt. Ehe kaputt, alles kaputt. Ich weiß nicht, wo sie, wo er inzwischen wohnte. Das Haus stand leer. Und das ist ja nur ein Fall, der wiederholt sich ja jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Das Land ist voll von solchen gescheiterten Existenzen. In Deutschland wird heute fast jede zweite Ehe geschieden. Die Bibel sagt, Hurer und Ehebrecher können das Reich Gottes nicht ererben. Muss man sich mal vorstellen. Genau wie Trunkenbolde. Da fährt sich manchmal einer tot, volltrunken. Und dann kommt die Beerdigung und dann werden da noch fromme Sprüche gesagt und. Wird fast so getan, als wäre er jetzt im Himmel. Die Bibel sagt, Trunkenbolde können das Reich Gottes nicht ererben. Die Bibel sagt, Hurer und Ehebrecher können das Reich Gottes nicht ererben. Es sei denn, der Trunkenbold bekehrt sich, kommt mit seiner ganzen Sünde und Schuld zu Jesus und erlebt Vergebung und Befreiung und gibt dann sein Herz und Leben Jesus und wird sein Jünger, sein Eigentum. Natürlich wird er gerettet und ein Erbe Gottes. Das ist bei dem Hurer, das ist bei dem Ehebrecher auch möglich. Aber wie viele, viele Menschen leben in der Sünde und sterben in der Sünde. Sie leben als Ehebrecher und sterben als Ehebrecher. Sie kommen belastet mit Sünden, sagt der Dichter, und unbefriedigt zurück. Ihr Lieben, das ist das Problem, die Sünde. Die Bibel lehrt uns, dass an einem bestimmten Punkt in der Geschichte die Sünde in die Welt kam. Und dann sagt die Bibel, die Sünde ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. In Römer 3, Vers 12 steht, da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht ein einziger. Also wir alle sind betroffen, alle, auch die Kinder. Die Sünde ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Du bist gerade geboren und in deinen Adern pulsiert das Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind schon vom Sündenfall her von Gott getrennt. Aber dann kommen unsere eigenen Sünden noch dazu. Und dann geht's immer weiter von Gott weg. Aber die Bibel lehrt auch, und das ist die gute Nachricht, dass an einem bestimmten Punkt in der Geschichte Jesus Christus vom Himmel in diese Welt kam, dass er das Evangelium von der Liebe Gottes gepredigt hat und gesagt hat, dass es eine Möglichkeit gibt, gerettet zu werden. Er hat sich vorgestellt als der Retter der Welt und hat gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der bekommt das Leben. Er hat sein Blut, sein Leben gegeben als Lösegeld für eine verlorene Welt. Und die Bibel sagt, wenn ich mit meiner Sünde zu Jesus komme, ihn um Vergebung bitte, macht das Blut Jesu Christi mich rein von aller Sünde. Und wenn ich dann Jesus im Glauben in mein Herz und Leben aufnehme, werde ich ein Kind Gottes, werde wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ihr Lieben, hört mal, da habe ich heute Morgen lange drüber nachgedacht. Mein ganzes altes Leben bis zu dem Punkt der Bekehrung wird zusammengenommen und ausgelöscht, als wäre das nie gewesen. Und jetzt kommt Jesus ins Leben hinein und von diesem Augenblick an habe ich ewiges Leben, das nie mehr aufhört. Das ganze alte Leben bis zu dieser Stelle wird ausgelöscht und Gott will nie mehr daran denken. Und jetzt beginnt ein neues Leben, das in der Gemeinschaft mit Jesus nie mehr aufhört. Ich werde ein Kind Gottes, werde ein Erbe Gottes. Und das habe ich erlebt mit 20 Jahren. Was bin ich froh darüber. Mit 20 Jahren durfte ich mit meinem ganzen Schlamassel kommen, das alles bei Jesus ablegen, ihn um Vergebung bitten. Und das war viel. Das war schlimm. Und Jesus hat das alles weggenommen und hat gesagt, ich will nie mehr daran denken. Ich muss auch nicht mehr darüber nachdenken. Das ist ja alles unter dem Blut. Und damals, als Jesus in mein Herz und Leben kam, wurde ich wiedergeboren. Damals, als ich wiedergeboren wurde, wurde mein Name ins Lebensbuch geschrieben. Und seitdem, schon über 50 Jahre, lebe ich in dieser Gewissheit. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre ihm. In der Bibel steht, bestelle dein Haus. Sagt Gott zu einem Menschen, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Bestelle dein Haus. Was ist damit gemeint? Bring dein Leben in Ordnung, ordne dein Leben, bereite dich vor, bestelle dein Haus. Das ist keine Drohung, sondern das ist ein Liebesbeweis. Gott möchte nicht, dass wir unvorbereitet in die Ewigkeit gehen. Ihr Lieben, wenn ich damals vor ein paar Wochen, als ich da fast mit einem anderen Auto zusammengeknallt wäre, wenn ich dort tatsächlich zu Tode gekommen wäre, dann hätten meine Angehörigen sich nicht Sorge machen müssen um meine Ewigkeit, weil sie alle wissen, der Vater war bekehrt, der Mann war bekehrt, der Schwager war bekehrt, er war bekehrt, er war ein Kind Gottes, er war mit Jesus im Reinen. Er hat jeden Tag begonnen mit dem Wunsch, heute für Jesus zu leben. Und dann plötzlich passiert so etwas. Ihr Lieben, ich möchte überhaupt nie am Morgen ins Auto steigen, ohne bereit zu sein. Ich möchte auch nie mit einer unvergebenen Sünde am Abend einschlafen. Ich möchte, soweit es irgend möglich ist, im Willen Gottes leben und ihm gefallen. Aber das gelingt mir nicht immer. Plötzlich ein Gedanke, der nicht gut war, oder eine falsche Reaktion, und ich merke, oh, das war nicht gut. Damit habe ich Jesus traurig gemacht. Aber so wie ich das merke, suche ich eine Gelegenheit, mit ihm zu reden. Herr, das tut mir leid. Das war nicht gut. Jetzt bin ich schon so lange bekehrt und jetzt so etwas. Vergib mir. Aber ich möchte daraus lernen. Ein andermal besser. Und so gehe ich durchs Leben. Die ganze Vergangenheit ist weg. Ich lebe mit Jesus und ich freue mich auf die Ewigkeit. Ich wünsche, das wäre bei uns allen so. Mit dem Tode ist alles Aussagen manchmal, Leute. Ach, wie oft ich das schon gehört habe. Mit dem Tode ist alles aus. Wenn mir das früher jemand gesagt hat, vor vielen Jahren, als ich so am Anfang meiner evangelistischen Arbeit war, dann konnte ich mich richtig erregen und dann konnte ich diskutieren, von wegen, mit dem Tod ist alles aus und so weiter. Wenn mir heute jemand sagt, mit dem Tod ist alles aus, dann bleibe ich ganz ruhig. Dann sage ich, ja, ein Stück weit hast du recht. Du musst das nur ein bisschen anders sagen. Du musst sagen, mit dem Tode ist vieles aus. Da gibt es keine Einladung mehr. Da gibt es auch keine Evangelisation mehr, das ist aus. Da gibt es keine evangelistische Predigt, auch keine andere Predigt mehr, das ist dann aus. Da gibt es keine Zeltevangelisation, da gibt es keine Einladung zur Seelsorge, da gibt es keine Bekehrung mehr, muss man sich mal vorstellen. Das ist dann aus. Da gibt es keine Bekehrung mehr, da gibt es keine Wiedergeburt mehr, da gibt es keine Errettung mehr, da gibt es keine Vergebung mehr, das ist dann alles aus. Dann ist Ernte. Die Zeit der Saat ist zu Ende und du kannst nichts mehr nachholen, aber auch gar nichts. Und dann beginnt die Ernte und das muss für einige Menschen ganz schrecklich sein. Ihr Lieben, so wie am Ende eines Schuljahrs eine Prüfung erfolgt oder der Ausbildung und dann gibt es auch ein Zeugnis, so wie jemand am Ende des Monats sein Gehalt bekommt, so läuft auch unser Leben einem ganz bestimmten Ziel entgegen und die Stunde der Abrechnung kommt. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Oh, wie viele Menschen sterben plötzlich und unerwartet. Es gibt manchmal Leute, also das ist jetzt nun wirklich Dummheit hoch drei. Es gibt Menschen, die meinen, sie könnten sich dann später mal bekehren. Also wenn jemand mir so etwas sagt, dann darf ich nicht sagen, was ich gerade denke, aber dann kann ich nur noch den Kopf schütteln. Das kann ich immer noch. Dabei weißt du nicht einmal, ob du morgen noch lebst. Das kann ich immer noch. Es gibt sogar Leute, die sind noch törichter. Die meinen, sie könnten sich dann immer noch, wenn sie mal alt und krank sind, noch bekehren. Dann ist immer noch Zeit. Es gibt sogar Leute, die meinen, sie könnten sich noch auf dem Sterbebett bekehren. Also ich kann da schon etwas mitreden, weil ich ja jetzt schon über 50 Jahre Prediger und Seelsorger bin. Sterbebettbekehrungen gibt es fast überhaupt nicht. Sterbebettbekehrungen. Die gibt es ganz, ganz selten. Da ist ein Krankenhausseelsorger, der schon 40 Jahre in einem Krankenhaus arbeitet und viele, viele Sterbende kennengelernt hat und an ihren Betten gesessen hat Und dieser Krankenhausseelsorger sagt, ich muss es sagen, ich habe in den 40 Jahren nicht eine einzige Bekehrung am Sterbebett erlebt. Wenn der Mensch vorher nicht bereit ist, sein Leben zu ordnen, wird er in den letzten Minuten sehr wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr haben. Er wird es auch nicht mehr fassen. Er ist so beschäftigt mit anderen Sachen. Da ist so viel in seinem Kopf, wenn er überhaupt noch denken kann. Manche haben ja auch gar keine Möglichkeit mehr, noch klar zu denken. Das ist eine Torheit, wenn jemand so etwas von sich meint, er kann das dann immer noch machen. Wenn ein Mensch sein Leben lang die Angebote ablehnt, wenn ein Mensch wieder und wieder und wieder die Möglichkeit hat, sich zu bekehren und es nicht tut. Er spielt mit Gott herum, als wäre das ein Hampelmann. Und dann soll Gott in der letzten Stunde sich auf den Weg machen und um diesen Ablehnenden sich kümmern. Ihr Lieben, Gott ist kein Hampelmann, sondern Gott ist ein heiliger Gott. Und irgendwann ist das Maß dann einmal voll. Ich hatte eine Evangelisation in der Schweiz. Eine Zeltevangelisation. Und es begab sich nach der Predigt so, dass ich mit einem jungen Mann ins Gespräch kam. Eigentlich auf dem Weg zum Seelsorgerraum. Stand er da so nachdenklich. Und ich habe ihn angesprochen. Hat es Ihnen gefallen? Ja, eigentlich ja. Waren Sie schon öfter hier? Glauben Sie das, was Sie hier gehört haben? Ja, er glaubte das. Wollen Sie nicht auch den Schritt tun? Wollen Sie sich nicht bekehren? Der überlegt noch ein bisschen. Ich sage, ich gehe schon mal in den Seelsorgerraum. Kommen Sie doch auch. Er kam nicht. Als ich nachher mit der Seelsorge fertig war und mich verabschiedet hatte von den Leuten, da stand er immer noch da und fragt, haben Sie noch etwas Zeit für mich? Da bin ich wieder ins Seelsorgezelt. Dann saßen wir da zusammen. Peter hieß er. Der hatte so viele Fragen. Und dann hat Peter sich bekehrt, aber so richtig. Man spürt das ja. Also da hatte ich den Eindruck, das war so richtig echt. Hieß er Peter. Er war damals in der Ausbildung, er lernte Tischler oder Schreiner. Wie sagt er hier? Die Evangelisation ging zu Ende, wir haben uns noch viele Male gesehen. Und dann vergingen ein paar Jahre. Inzwischen hatten auch seine Eltern sich bekehrt und seine Schwester. Und ich kam wieder in die Gegend und dann kam mein Ehepaar zu mir und wollte unbedingt mal ein bisschen mit mir sprechen. Haben sie gefragt, ob ich nicht mal zu einer Tasse Tee kommen könnte. Und gut, das geschah dann auch. Und dann kam ich zu diesem Ehepaar und wir saßen im Wohnzimmer und tranken unseren Tee. Und nun inzwischen wusste ich, dass sie die Eltern waren von dem Mädchen und von dem Peter. Und dann habe ich gefragt, wie geht's dem Peter? Und dann sagen sie mir, Peter, der ist schon lange in der Ewigkeit. Sei weh, ist Peter tot? Ja, schon einige Zeit. Unfall? Nein. Was ist denn passiert? Das ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen, man weiß nicht, wie man reden soll. Der Schmerz ist da. Aber was ist denn passiert? Dann haben sie mir erzählt. Peter hatte Kopfschmerzen. Und die wurden immer schlimmer. Er bekam Medikamente und dann ging es ein bisschen weg und dann wurde es wieder schlimmer. Und das ging dann eigentlich ziemlich schnell, als er eines Tages in der Firma so wahnsinnige Kopfschmerzen bekam, dass man ihn direkt aus der Werkstatt ins Krankenhaus bringen musste. Und er wurde sofort operiert, nachdem da Geröntgen untersucht worden war, festgestellt war, dass er einen Hirntumor hatte. Er wurde sofort operiert und er wachte nicht mehr aus der Narkose. Als die Eltern mir das erzählten und weinten, da liefen mir auch die Tränen über die Wangen. Aber andererseits habe ich gedacht, wenn sich damals bei dieser Zeltevangelisation nur dieser eine bekehrt hätte, dann hätte sich die ganze Evangelisation gelohnt. Denn ohne Jesus wäre seine ganze Ewigkeit in der Finsternis. Peter war gerettet, ein Kind Gottes, ein Mitarbeiter in der Gemeinde, aktiv in der Jugendarbeit. Peter hatte sich für Jesus entschieden, dass sein Leben so kurz war. Ja, das lag im Plan Gottes. Ihr Lieben, das können wir nicht bestimmen. Ob jemand mit 16 stirbt oder mit 20 oder mit 50 oder noch älter wird. Ihr Lieben, eigentlich ist das gar nicht so entscheidend. Ob jemand im Straßendreck stirbt oder in einem Luxushotel, das ist eigentlich nicht so wichtig. Ruhig sterben kann man mit einer Morphiumspritze, aber selig sterben kann man nur mit Jesus. Lieber Zuhörer, jetzt frage ich dich persönlich, ich habe am Anfang gesagt, Jesus möchte heute Morgen mit jedem Einzelnen sprechen. Hier sitzen Tausende, aber du bist ihm wichtig. Vergiss jetzt mal die anderen. Jesus möchte jetzt dich fragen, was machst du mit diesem Angebot? Bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? Bitte nimm doch das jetzt mal ganz persönlich für dich. Vielleicht heißt du auch Peter oder anders. Lydia, Erna, Martha. Sag, bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? Hast du Heilsgewissheit? Steht dein Name im Buch des Lebens? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du die Entscheidung getroffen und Jesus aufgenommen hast in dein Herz und Leben? Wer das einmal getan hat, der wird das nie mehr vergessen. Ich habe viele großartige Erlebnisse in meinem Leben gehabt. Wenn ich an die Geburt des einen oder anderen Kindes denke oder an die Hochzeit und so weiter und so weiter. Aber alle diese Erlebnisse, die ich bereits hatte, ihr Lieben, die waren alle so winzig klein im Vergleich zu der Bekehrung, die ich damals erlebt habe mit 20 Jahren. Das war das absolut Größte, etwas Größeres gibt es nicht. Und wer das einmal erlebt hat, der kann davon erzählen. Der muss nicht mehr das Datum wissen, das hat er sich vielleicht nicht aufgeschrieben und kann es nicht nennen. Aber das, was da passiert ist, das wird er nie mehr vergessen. Menschen, die eine Bekehrung, eine Wiedergeburt erlebt haben, die können davon berichten. Sie haben Heilsgewissheit. Sie können sagen, bis da war das alte Leben. Und dann habe ich mich bekehrt. Und dann habe ich Jesus aufgenommen als meinen Heiland und Retter. Und ich bekam Frieden mit Gott. Ich bekam Heilsgewissheit. Und seitdem darf ich mit Jesus Christus in einem ganz neuen Leben wandeln. Ich war vor einiger Zeit bei einem Prediger zu Gast während einer Evangelisation. Und er war schon etwas älter. Die Kinder waren alle aus dem Haus. Und seine Frau war Krankenschwester, hatte früher im Krankenhaus gearbeitet. Und nun war das Krankenhaus an sie herangetreten und hatte gefragt, ob sie nicht bereit wäre, wieder ein paar Stunden zu übernehmen. Sie brauchen Hilfe in der Nachtwache. Und sie war ja vom Fach. Und dann hat sie eingewilligt. Und dann hat sie einige Stunden in der Woche Nachtwache gemacht. Ich weiß jetzt nicht, war es eine Nacht in der Woche oder zwei. Jedenfalls war sie jetzt wieder in dem Krankenhaus, in dem sie früher gearbeitet hatte und machte Nachtwache. Und das lag ihr auch. Die meisten Leute sterben ja in der Nacht. Und sie hatte mit vielen Schwerkranken zu tun und hatte mit Sterbenden zu tun. Und dann hat sie mir gesagt, vor kurzem ist jemand gestorben, den sie kannte. Sie hat an seinem Bett gesessen. Sie konnte ihm nicht das Evangelium erklären. Das ging nicht. Der Mann konnte einfach nicht zuhören. Der Mann hat immer nur gesagt, ich habe Angst. Ich habe Angst. Bitte bleiben Sie hier. Bitte bleiben Sie hier. Ja, aber ich muss mal kurz zu einem Mann. Ich komme gleich wieder. Bitte, bitte bleiben Sie hier. Dann hat sie irgendwas gemacht, dann war sie wieder bei ihm. Zuletzt hat er sich festgeklammert an ihrem Arm und hat gesagt, bitte bleiben Sie hier, bleiben Sie hier. Ich habe Angst. Und so starb er. So starb er. Das ist schrecklich. Nicht alle Leute sterben so bewusst. Viele Leute haben einfach einen Herzinfarkt und sind sie weg. Oder jemand hat einen Schlaganfall und erholt sich nicht mehr. Gott hat ihn, wer weiß, wie oft gerufen. Er hatte, wer weiß, wie viele Möglichkeiten. Aber er hat nicht Gebrauch davon gemacht. Und dann plötzlich steht das Herz still. Es schlägt das letzte Mal. Ich weiß nicht, habe ich euch erzählt von den vier Jugendlichen, die am Abend von einer Veranstaltung nach Hause fuhren. Ich bin nicht sicher, habe ich es woanders erzählt oder hier. Es hatte gerade geregnet, die Straße etwas glitschig. Junge Leute fahren gern zu schnell. Und in einer Kurve kommen sie ins Schleudern, knallen gegen einen Baum. Und zwei junge Männer sind auf der Stelle tot. Nicht bekehrt. Kommen aus einer christlichen Veranstaltung. Waren schon ein paar Mal da. Haben an dem Abend noch gesagt, dass sie nichts davon halten. Das geht ihnen zu weit, das ist ihnen zu fromm, vielleicht später mal, aber jetzt nicht. Und das war der letzte Abend. Lieber Zuhörer, du weißt doch nicht, ob du morgen noch lebst. Wenn jemand jetzt meint, das wäre jetzt so Bange machen und so Druck ausüben und so weiter, dann hat er nicht nachgedacht. Weil du nicht weißt, ob du das morgen noch kannst. Darum musst du, wenn du vernünftig bist, heute deine Entscheidung treffen. Heute lebst du. Heute bekehre dich. Ehe es morgen wird, kann es ändern sich. Du weißt, ich kann mich jetzt entscheiden. Ich kann jetzt gerettet werden. Ich muss nur wollen. Ob du das morgen noch kannst, das ist eine ganz andere Frage. Jesus hat Ja gesagt zu dir und er wartet auf dein Ja. Wozu lebe ich eigentlich? Wozu lebe ich eigentlich? Bereit sein zum Sterben, um noch einmal Luther zu erwähnen, ist die größte Kunst des Lebens. Der Mensch ist klug, der sich auf das vorbereitet, das er nicht vermeiden kann. Und ich hoffe, dass alle, die das bis jetzt noch nicht getan haben, das heute Morgen ernst nehmen. Und dass viele von Ihnen heute Morgen sagen, ich mache das. Diese Gelegenheit will ich wahrnehmen. Ich will nicht so weiterleben. Ich will als Christ weiterleben. Als Kind Gottes will ich weiterleben und zum Ziel kommen. Gott segne euch. Amen.